Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen in meiner neuen Videocast-Folge. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen ganz besonderen Gast. Sie ist, wow, wo soll ich anfangen? Sie ist Moderatorin, Journalistin, sie ist Autorin, sie ist Investorin. Ja, es ist verrückt, was diese Frau alles macht und kann. Und wenn sie mal nicht vor der Kamera oder auf der Bühne steht, ist sie super gerne unterwegs in ihrem Campervan mit ihrem Kater. Durch die Weltgeschichte reist sie mit ihm. Ich bin gespannt, wo du alles mit ihm schon warst. Liebe Janine Mena, herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast, in diesem Fall, in diesem Videocast, in dieser Videocast-Folge. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Danke für die Einladung, liebe Emilia, und an alle Zuhörenden. Ich freue mich auch sehr.
Sehr schön. Janine, kannst du dich vielleicht mit ein paar Worten selber einmal kurz vorstellen? Ich habe schon so viel gesagt und vielleicht kannst du das komprimiert einmal darstellen. Was machst du in deinem Leben primär?
Perfekt. Ja, danke. Du hast ja schon ganz viel gesagt. Was ich dir nicht verraten habe, ist, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin. Und ein Yogi-Grundsatz ist ja auch zu sagen, alles, was nach Ich Bin folgt, ist quasi schon ein Ausschluss. Weil du kannst ja gar nicht alles aufzählen und alles quasi, was du nicht aufzählst. Also wir leben ja in einer Welt der Dualität. Also irgendwie... Ja. Ist es das Gleiche und auf der anderen Seite eben doch nicht. Okay. Von daher bin ich ja in erster Linie natürlich einfach ein Mensch. Ist auch immer die Frage, was bleibt, wenn man alle Auszeichnungen und alle Erfolge wegnimmt. Das sind dann so die tiefen Fragen, die mich tatsächlich auch immer sehr bewegen. Meistens bin ich Moderatorin und stehe auf der Bühne und moderiere. Ich stehe mein Leben lang auf der Bühne. Ich habe immer gesungen und getanzt, habe Theater gespielt, habe Musical gemacht und bin dann relativ schnell zur Moderation gekommen, beziehungsweise zum Journalismus, habe auch ein Volontariat beim Fernsehen gemacht. Und das ist das, was ich seit knapp 15 Jahren mache. Seit 15 Jahren bin ich selbstständig und liebe das.
Cool, sehr schön. Wie ist es, war es bei dir so, wie man so manchmal das kennt, du warst kleines Mädchen, hast schon immer gesagt, hast mit einer Bürste vorm Spiegel erzählt und getanzt und gesungen, oder ist es gar nicht so klar, früh klar gewesen, dass du vor die Kamera trittst, dass du Moderatorin wirst? Erzähl mal, wie ist das dazu gekommen?
Also Moderation als Kind an sich noch nicht, aber wie gesagt, ich habe Ballett gemacht, seit ich 3, 4 bin, getanzt, ich war immer im Theater. Wir hatten auch in der Schule irgendwie mal jemanden vom, also damals hieß es noch Arbeitsamt, heute ist es ja die Agentur für Arbeit, das war auch so ein Pflichtprogramm, glaube ich, in der 10. Klasse, wo ganz viele Leute gar nicht wussten, was sie wollten. Und ich dachte mir so, warum muss ich das jetzt machen? Also ich weiß ja eh, was ich will. Und habe dann gesagt, okay, ich kreuze jetzt einfach mal meine Interessen an. Also alles irgendwie, was künstlerisch ist, alles, was Musik ist und so weiter. Und es war ganz spannend, was dann rauskam, weil dann stand da irgendwie, ich könnte Töpfer oder Töpferin werden oder Architektin oder Regisseurin. Und ich dachte mir, ich fand das so interessant aus Sicht des Staates. Kam natürlich nicht raus, werde Schauspielerin oder werde Moderatorin oder so, weil sie sich wahrscheinlich dachten, brotlose Kunst und die kriegen dann keine Jobs und dann sitzen sie uns auf der Tasche, deswegen sollen sie mal schön was Solides machen und so. Also für mich war das immer klar, mit 14 stand für mich fest, ich gehe nach Hamburg, mache eine Musical-Ausbildung. Also das war halt eher immer so Theater. Und dann habe ich da 2 Jahre die Ausbildung gemacht, die sollte eigentlich 3 Jahre gehen. Dann hätte man ein Jahr arbeiten können und nach dem 4. Jahr hätte man angefangen, den Kredit zurückzuzahlen. Also außer du hast natürlich so viel Geld und kannst dir das alles leisten oder sponsert bei Mama und Papa, wie auch immer. Hatte ich aber nicht, ich hatte dafür einen Kredit. Und nach 2 Jahren gab es bei uns in der Schule eine große Umstrukturierung und 75% des gesamten Jahrgangs sind durchgefallen. Und ich war mit dabei. Habe dann auch ein Zeugnis bekommen, in dem stand, deine musikalische Gesamtleistung stimmt nicht. Das war richtig krass, weil das war das erste Mal in meinem Leben. Ne? Ich hatte immer mein Ziel, ich wusste immer, was ich wollte. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass es einfach so, es war einfach alles schwarz. Ich wusste nicht, was passiert. Es hatte auch eine Freundin von meiner Mama, hatte dann auch gesagt, diesen Spruch, auch wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und ich dachte, ja, wo soll denn das Licht herkommen? Na, also was soll denn passieren? Klar, mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ich war damals 20, mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung weiß man doch, das Leben geht irgendwie weiter, auch wenn man nicht weiß, wie. Und dann hat aber die Bank gesagt, jetzt haben sich die Konditionen geändert und du musst nächsten Monat anfangen, den Kredit zurückzuzahlen. Das heißt, ich habe in Hamburg gewohnt. Ich hatte eine Hamburger Miete, wäre natürlich auch eine kleine Studentenbude, aber dennoch Hamburger Miete. Ich war damals schon selbstständig. Ich hatte eine private Krankenversicherung und ich musste diesen Kredit zurückzahlen. Das waren irgendwie so roundabout 1000 Euro pro Monat und da hatte ich noch nichts gegessen und getrunken und ich hatte keinen Abschluss. Das waren so meine Grundvoraussetzungen und so bin ich dann sozusagen in den Berufsalltag gestartet und war eben damals schon selbstständig. Ich habe als Promoterin und Hostess gearbeitet und habe erstmal gedacht, gut, das machst du erstmal weiter, weil du musst ja Geld verdienen. Und bei einer Veranstaltung war dann der Moderator krank. Und dann haben die gesagt, ah, du hast doch irgendwas mit Bühne gemacht und du machst das jetzt. Und dann bin ich da auf die Bühne gegangen und habe das gemacht und die fanden das gut. Und habe dann auch Folgeaufträge bekommen und dann hat sich für mich dieses Feld aufgetan, also eben auch die vierte Wand zum Publikum aufzumachen, habe gemerkt, wow, das macht richtig viel Spaß, weil es halt nicht wie im Theater ist, dass du eben so auf der Bühne stehst und miteinander agierst, sondern eben mit dem Publikum agierst und eben auch Fragen stellen kannst und habe dann daraufhin auch Praktika gemacht und eben auch noch ein Volontariat, weil ich halt wissen wollte, ne, wie kann ich unten auch noch Journalismus und Kultur- und Medienmanagement studiert, weil ich eben wissen wollte, wie kann ich gute Interviews führen beispielsweise, aber das habe ich quasi immer nebenbei gemacht. Also ich habe ein Fernstudium gemacht und für mich war immer der Job die Nummer eins.
Wow, krass. Wieder mal so ein Beispiel, wie so ein einschneidendes Erlebnis im Leben sich im Grunde genommen, also ich war ja gerade bei Tony Robbins bei seinem Unleash the Power Within, 4 Tage, ja, und das ist wirklich, ich kriege Gänsehaut. Ne?
Ja.
Also sein Leitsatz war auch, was ist, wenn das Leben für dich ist, wenn du mit diesem Grundsatz durch das Leben gehst. Was ist, wenn alles, was passiert, einfach für dich ist und dich zu dem Menschen macht, wo du heute stehst? Ne? Und das ist tatsächlich, wie krass ist das bitte, dass was passiert? Wie alt warst du denn da, als du quasi plötzlich da standest, Kredit abbezahlen und so weiter und so fort und im Grunde genommen keinen Job, kein Job in dem Feld hattest, wo du es eigentlich angestrebt hast? Wie, warst du Mitte 20 wahrscheinlich?
20.
Ne? 20, krass. Ich muss schon sagen, ne, also mit 20 dann so auch schon zielstrebig zu sein und nicht aufzugeben, auch wenn alles schwarz erscheint, dass du dann voller Power weitergemacht hast und dann sich diese Tür öffnet, ne? Wie cool ist das bitte? Also im Grunde genommen wieder mal so eine Bestätigung dafür, dass es sich für dich wendet, immer wieder, wenn du einfach nicht dann in Depression verfällst und alles aufgibst und in diese Opferrolle dich begibst, sondern das Beste daraus machst, ne? Und das Beste wird daraus. Cool.
Ja, also danke. Ich kriege auch gerade nochmal Gänsehaut. Danke, dass du das sagst oder auch das, was Tony Robbins gesagt hat, wenn das Leben für dich ist. Natürlich war das in dem Moment ganz, ganz schlimm und ich würde auch sagen, das ist mit einer der schlimmsten Sachen, die je in meinem Leben passiert sind.
Ja.
Aber was sich daraus entwickelt hat, ist wirklich das Beste, was passieren konnte.
So cool, genau, sehr schön. Wie war die Zeit in der Covid-Zeit für dich, so als Moderatorin, Journalistin, wo viel, sag ich mal, so viele Shows oder Events ausgefallen sind? Was hast du da gemacht primär in der Zeit?
Also wir sprechen ja natürlich hier in dem Podcast auch viel über Finanzen. Von daher macht das vielleicht auch Sinn, da diesen ganz kleinen Haken vorher noch zu nehmen. Ich war noch im Januar 2020, war ich noch für einen Kunden gebucht in Kalifornien und liebe ja eben auch dieses Thema Reisen und habe dann auch gerne, wenn ich in irgendwelchen Jobs war, also sei es im Ausland. Übrigens, das wollte ich noch sagen, hatte ja gelesen, du bist in, wie rum war es jetzt, in Armenien? Du bist Armenierin und hast aber in Aserbaidschan gelebt. Ja, ne? Ich habe nämlich auch mal in Baku moderiert.
Ach was, echt?
Genau. Und super schön. Und liebe es eben auch, natürlich dann im Ausland zu sein und wenn ich halt irgendwo einen Job habe, auch noch ein bisschen ein paar Tage ranzuhängen und einfach halt diese beiden Leidenschaften zu verbinden. Und war eben da auch in Kalifornien für einen Kunden und habe mir eben einen Campervan gemietet und bin da durch Kalifornien gefahren und kam dann zurück ins im Februar 2020 ins graue, regnerische Hamburg. Und dachte, oh Gott, wann kannst du wieder reisen? Oder wann kannst du wieder reisen? Und erst im Sommer. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich kannst du dir einen Campervan holen und dann halt immer, wenn ich irgendwie in München bin oder so, halt nicht zurück nach Hamburg fahren, sondern halt zum Beispiel an den Gardasee fahren und so weiter.
Ja.
Und hab dann einen Campervan gesucht, hab auch sehr schnell einen gefunden. Und ich fand damals, noch vor Corona, fand ich die Preise für die Wohnmobile und Campervans auch schon hoch. Und habe dann einen, ja, wenn man so will, eigentlich auch einen strategischen Fehler gemacht. Denn man sollte ja, auch wenn man selbstständig ist, ungefähr immer so ein halbes Jahr finanziell überbrücken können.
Ja,
Genau. Und 2019 war bis dahin mein bestes Jahr überhaupt. Also ich hatte ein bisschen was zur Seite gelegt und ich hatte auch sehr viele Bookings schon für 2020 drin und habe dann eben gesagt, okay, weißt du was, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien, damit ich mir halt dieses Wohnmobil kaufen kann. Im Grunde war es natürlich insofern gut, weil Februar 2020 habe ich verkauft, da war der Aktienmarkt auch sehr hoch, also von daher war das alles ganz gut. Hatte da eben dann meinen Campervan, hatte dann auch meinen ersten Job mit Campervan und mit Kater in München und hätte zwei Wochen später, dann Mitte, Ende März, auch einen Job wieder in München gehabt und habe gedacht, hey, voll cool, dann fahre ich halt zum besagten Gardasee. Und Italien war ja das erste Land, was betroffen war. Dementsprechend war das dann schon nicht mehr möglich. Alles andere war noch möglich. Und ich wollte halt irgendwo hin, wo es warm ist. Also bin ich bis runter nach Spanien gefahren.
Oh. Mhm.
Okay. Und als ich dann in Spanien war, kam der Lockdown. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, als selbstständige Moderatorin, die Events und Messen und Kongresse moderiert, da war natürlich erstmal nicht viel und ich dachte dann auch, okay, was machst du jetzt? Es haben natürlich viele Menschen gesagt, oh Gott, komm zurück, ne, keiner weiß, was passiert. Und ich habe gesagt, ja gut, aber es gibt keine Events, es gibt keine Messen.
Ja.
Also brauche ich jetzt nicht irgendwie 1500 Kilometer zurückfahren, um in meiner Wohnung zu sein und den Campervan, den ich niegelnagelneu habe, draußen auf dem Parkplatz abzustellen. Und hatte noch einen superschönen Campingplatz gefunden, auch einen großen Campingplatz. Klar, Spanien hatte einen sehr harten Lockdown, aber in diesem Campingplatz waren wir ja trotzdem quasi unsere Kommune oder unser kleines Dorf. Und habe dann aktiv auch entschieden, dass ich da bleibe und habe dann angefangen, einen Blog darüber zu schreiben. Und es ist auch eine ganz tolle Community entstanden. Und darüber habe ich dann eben auch mein Buch geschrieben. Und am Anfang, ich bin so viel am Erzählen. Und weil die Frage war ja eigentlich, wie das dann alles mit Corona war. Das war natürlich am Anfang ganz schlimm, weil natürlich alles storniert wurde. Ich bin aber auch, was das angeht, Unternehmerin. Also ich habe schon auch harte Verträge, die habe ich auch immer, dass halt in einem bestimmten Datum, wenn der Kunde cancelt, dass die halt eine Stornierungsgebühr zahlen, teilweise bis zu 100%. Und nun ist natürlich Corona auch was Außergewöhnliches gewesen, natürlich für uns alle.
Ja.
Und deswegen haben sich eigentlich viele Moderatoren oder auch Freiberufler darauf geeinigt, weil ich meine, klar, der Kunde kann auch nichts dafür, aber trotzdem steht halt meistens eine große Firma dahinter.
Ja.
Und dann haben wir uns meistens darauf geeinigt zu sagen, okay, dann zahlt mir halt jetzt 50%.
Ja.
Und wenn ihr innerhalb eines Jahres nachholt, dann verrechne ich diese 50% nochmal zu 50%, dass ihr ergo unterm Schnitt, wenn ihr mich nächstes Jahr bucht oder einen Livestream macht oder irgendwas, zahlt ihr halt effektiv nur 25%. Das heißt, ich hatte dadurch eine hohe Liquidität ich habe mich halt fürs nächste Jahr beim Kunden schon eingekauft.
Ja, cool. Sehr gut. Das ist das ist für beide Seiten im Grunde genommen eine gute Lösung gewesen. Krass, also auch aus dieser Situation, warte mal, du bist dann quasi in Spanien geblieben.
Genau.
Ja, hast da in dieser Community, hast ja die Leute da, was waren das für Leute? Waren das auch tatsächlich auch aus Deutschland oder waren das mehr Spanier? War das komplett international? Leute genau so wie du gedacht haben, statt in der Wohnung rumzusitzen, kann ich hier auf dem Campingplatz beim schönen Wetter sein?
Da waren wenige Leute, die, sag ich mal, so wie ich waren. Also es war schon multinational, aber im Grunde waren das, also es waren entweder Leute, die komplett im Wohnmobil leben und da waren zum Beispiel spanische Lehrer dabei. Es war auch ein Freiberufler dabei, das war Hannes, das war mein Nachbar, mit dem ich auch ganz viel gekocht habe und ganz viel gequatscht habe. Aber es waren auch viele Rentner und Pensionierte dabei und eben auch die Bedingung war quasi, dass du in dem Wohnmobil wohnst und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch gemacht oder hatte dann meine Wohnung in Hamburg auch zwischenvermietet.
Ah, okay. Wie lange ging das? Wann bist du wieder zurückgekehrt?
Ich bin dann nach 2 Monaten zurückgekommen, dann ging das langsam los mit den Livestreams. Also es gab ja noch so ein paar Firmen, die, also generell hatten ja einige auch noch Events, aber das konnte man nicht umsetzen und dann sind ja einige auch relativ schnell in Livestreams umgestiegen. Und das waren dann halt meist so große Firmen, ne, wie Telekom, E.ON, Siemens, Samsung. Und dann war ein Vorteil, tatsächlich eine Frau zu sein, weil, also ich würde sagen, es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, ob Mann oder Frau. Aber in dem Fall ist es ja schon, oder es ist ja oft so, das ist ja ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass viele Männer in Führungspositionen sind. Das bedeutet, viele Männer sind auf Bühnen. Und wenn du aber genau ungefähr diesen Ausschnitt hast, den wir jetzt gerade haben, dann haben halt auch viele Firmen gesagt, okay, wir wollen weibliche Moderatorin, weil man sieht ja nur Männer. Und das fällt bei einer Kamera noch mal mehr auf als auf einer Bühne. Ja. Und viele Livestreams waren auch international, das heißt, sie waren eben auf Englisch. Ich kann sehr gut Englisch sprechen. Und ja, und dementsprechend gab es dann halt ein paar Anfragen. Ich habe sie umgesetzt und habe dann auch gleich noch meine Homepage irgendwie geändert und habe dann noch diesen Reiter draufgepackt, Livestream-Moderatorin und so. Und habe dann einfach alles, was irgendwie ging, was es zu moderieren gab, das habe ich moderiert.
Mega. Was war das coolste Event, wo du sagst, boah, das war der Hammer, dass ich das moderieren konnte, was du, weiß ich nicht, wo du sagst, das war wirklich das, und ich werde es nie vergessen.
Also in der Covid-Zeit gab es zum Beispiel von einem Kunden eine Eröffnung eines Werkes. Das wollten die natürlich auch ganz groß und mit viel Tamtam, was natürlich alles nicht möglich war. Mhm. Da haben wir in 50 Länder gestreamt und dann wollten sie ja irgendwas machen, was eben schön ist. Und dann hatten sie auch so ein bisschen wie so eine Spielstation und so ein bisschen wie Schlag den Raab. Und und am Ende gab es dann halt diese Eröffnung und dann hatten wir halt wirklich Kameraleute, die sich mit so Goldregen quasi neben die Kameras positioniert hatten. Die Chefs hatten das auch, ich hatte das auch und dann haben wir halt diesen Goldregen losfahren lassen und das war halt wirklich so ein bisschen aufgezogen wie Schlag den Raab oder so. Also wenn man so diese Spielformate hat, die man da moderieren kann, also das so im Livestream. Und jetzt tatsächlich erst im Sommer hatte ich eine Veranstaltung mit Olaf Scholz, die ich moderieren durfte.
Oh,
und
okay.
Ja, das war auf jeden Fall eine Ehre, das als Moderatorin mit zu begleiten.
Schön. Ich war ja im Juni das allererste Mal auf einer Bühne beim Greater Festival.
Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Megabühne. Da möchte ich auch noch hin.
Ja, danke. Ja, da gehörst du definitiv hin. Und ich war so aufgeregt. Oh mein Gott, 18 Minuten auf der Bühne stehen und reden. Also ich weiß, was das bedeutet, sich darauf vorzubereiten, den Text irgendwie zu kennen und locker zu wirken, authentisch im Flow zu sein. Mein Gott, hatte ich Angst. Wie ist es bei dir jetzt mittlerweile als Profi? Viele, viele Jahre machst du das. Gehst du locker flocker raus oder hast du auch dieses, oh Gott, ich bin aufgeregt. Man denkt ja immer, so Moderatoren, Schauspieler, die machen das ja jeden Tag. Also die sind ja bestimmt nicht aufgeregt. Ist es so? Oder bist du auch manchmal aufgeregt? Bist du manchmal auch so, wo du denkst, oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ich kenne den Text nicht. Scheiße, eigentlich kennst du den, aber aufgrund dieser Aufregung hat man dieses Gefühl. So war es bei mir jetzt zum Beispiel. Ne? Wie ist es bei dir? Wie bereitest du dich auf eine Moderation vor?
Ich bin natürlich noch aufgeregt und man sagt auch, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, soll man den Job nicht mehr machen.
Ja.
Es ist natürlich ein Training und es ist immer ein bisschen Aufgeregtheit da und es gibt natürlich auch Situationen, wie jetzt zum Beispiel mit Olaf Scholz oder so, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr aufgeregt ist, aber mein Schauspiellehrer, der hat auch mal zu mir gesagt, es ist völlig egal, wer im Publikum sitzt, weil es hat ja auch was mit Respekt zu tun, sich selbst vorzubereiten und manche Leute sagen auch, da sind ja nur 40 Leute und da sind ja 300 oder 1000, auch das ist vollkommen egal, weil es geht ja um jeden einzelnen Menschen, da mit Respekt auch ranzugehen. Das ist der eine Punkt, also ein bisschen Aufgeregtheit ist da, aber für mich ist es nicht diese so, oh Gott, es überwältigt mich, sondern es ist so eine positive Aufgeregtheit, weil diese Aufgeregtheit auch mitunter das Beste aus uns rausholen kann. Mhm. Manchmal, klar, wenn wir Dinge verpatzen, kann es auch so die schlechteren Seiten rausholen. Also es ist immer so in beide Seiten. Und auf der anderen Seite finde ich, man kann selber ganz viele Dinge machen, wie sich nämlich sehr gut vorbereiten, was ich natürlich als Moderatorin mache oder wenn du da eine Keynote hältst, dass du eben deine Keynote vorbereitest. Also ich mag es gar nicht, wenn jemand auf die Bühne kommt und ich hatte nicht so viel Zeit, ich war krank oder so, wo ich mir denke, wow, danke. Also ich finde, das sollte man schon machen, diesen Respekt mitbringen. Und der dritte Punkt dazu ist, letzten Endes sind wir noch Steinzeitmenschen oder es kommt von den Steinzeitmenschen, weil immer nur der Anführer einer Gruppe gesprochen hat. Und wenn jemand anders gesprochen hat, haben den alle angeschaut und dann kam es zwangsläufig zum Kampf. Und dieser Kampf ging teilweise ja auch um Leben und Tod oder aber derjenige, der verloren hat, wurde aus der Gruppe verstoßen. Und das ist diese Urangst, die in uns getriggert wird, wenn auch manche sagen so, oh Gott, ich habe so ein Lampenfieber. Es ist die Angst, dass das Publikum einen nicht mag und aus der Gruppe vertreibt. Ablehnung.
Ja, Ablehnung. Die größte Angst, die die meisten Menschen haben. Ne? Das ist tatsächlich so, Ablehnung. Ach krass, hast du so Ritual, bevor du auf die Bühne gehst, was du machst? Tief durchatmen.
Tief durchatmen, genau. Also ich gehe meine Texte, genau das, was du gesagt hast. Du kennst die Texte, ich gehe meine Texte aber irgendwie auch tausendmal durch, obwohl ich sie ja schon kenne. Und ansonsten aber tatsächlich, also ich bin Yoga-Lehrerin, ich versuche dann auch morgens so meine Morgenroutine an sich zu haben, Yoga zu machen, mich hinzusetzen, zu meditieren. Ich visualisiere, wie ich später auf der Bühne bin, also mit allen positiven Sachen, dass ich da schön lang laufe und dass die Leute mich anstrahlen und dass mir auch gute Brücken einfallen, ne? Also es gibt ja auch natürlich Sachen, die ja einfach spontan passieren.
Ja.
Und direkt so vor der Moderation, ja, eben auch wirklich dieses nochmal Atmen. Da gibt's so diese genannte Quadratatmung oder die Boxatmung, dass man auf 4 Züge einatmet, 4 Züge hält, 4 Züge ausatmet und 4 Züge hält. Und durch dieses Atmen und auch so Grounden, dass man so in den Boden atmet, also das erdet einen eben. Und das Angstzentrum und das Atemzentrum im Gehirn, die gehören zusammen. Und wenn wir ruhig atmen, dann gaukeln wir unserem Gehirn vor oder wir sagen unserem Gehirn, es gibt keine Gefahr.
Der Kopf möchte uns ja nur beschützen, die ganze Zeit.
Richtig.
Ne? Genau. Das ist unser Freund und unser Feind gleichzeitig hier.
Absolut.
Oben.
Absolut.
Ja, ja, krass. Oh, cool. Also, das merke ich mir mal fürs nächste Mal, wenn ich auf der Bühne
Wenn du wieder
stehe.
Auf der Greater Bühne stehst.
Nächstes Jahr. Wahnsinn. Nächstes Jahr. Es ist schon.
Echt Wahnsinn. Oh, das ist cool.
Genau.
Wow.
Ich bewege mich so langsam der Mainstage entgegen. Also, jetzt im Juni war ich ja auf der Blue Stage. Nächstes Jahr auf der Yellow Stage. Die ist ja auch größer.
Ja.
Aber wie du schon sagst, für mich ist es, ob jetzt 300 Leute saßen oder 1000 oder dann Mainstage, ist natürlich von der Aufregung einfach in diesem, vom Volumen her, auf dieser größeren Bühne zu stehen und viel mehr Menschen vor dir zu haben, ist so noch mehr überwältigend. Und ich glaube, ich werde aber gleich, egal auf welche Bühne ich stehe, mich genauso, wie du schon sagst, 100%. Also da bin ich ja auch total so ein Freund dafür, sich auf jeden Menschen einzustellen. Also jeder hat es verdient, eben mitgenommen, mitgerissen zu werden. Wenn sie mir die Zeit schenken, dann möchte ich auch mein Bestes geben. Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Krass, ich denke wieder gerade an Tony Robbins und er sagt, und das ist ja tatsächlich, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, alle 5 bis 10 Jahre hinterfragen wir unser Leben und sagen, ist es denn alles so toll, wie es ist? Möchte ich was ändern? Soll es so weitergehen? Hast du diese Momente auch? Hast du so Zweifel, und nicht Zweifel, sondern so dieses Hinterfragen? Ist das eigentlich alles cool, was ich mache? Sollte ich vielleicht alle Zelte abbrechen und ganz was anderes machen? Hattest du, ich würde sagen, das ist so Lebenskrisen, aus der man aber sich so quasi neu heraus entwickelt und findet.
Absolut. Also der Punkt, wir gehen hier wirklich so sukzessive durch mein Leben. Also der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ich hole mir jetzt diesen Campervan 2020. Da hatte ich mich davor 2019 von meinem damaligen Partner getrennt und wir waren auch 10 Jahre zusammen. Also wirklich von 20 oder von 19 bis 29. 10 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Und gerade auch in dieser Zeit von 20 bis 30 passiert einfach so viel. Und da kamen natürlich einfach diese großen Fragen. Ne? Sehe ich da einfach eine Zukunft, eine Vision? Wie soll das weitergehen? Die großen Fragen im Leben. Wo ich dann für mich halt entschieden habe, nee, so und so nicht. Und habe dann erstmal gesagt, so, ich hole mir erstmal den Campervan und bin viel am Reisen und guck da halt auf mich und habe da auch Coachings gemacht und Familien aufstellen und so. Also habe mich da halt wirklich auch viel mit mir beschäftigt und mit meinen Beziehungsmustern. Also das so im privaten Umfeld, und im Grunde ist ja auch so dieses Lebensrad, wenn man so ein altes Wagenrad hat und diese ganzen einzelnen Speichen und Bereiche, jeder Bereich grenzt ja an den anderen, und es ist ja meistens nicht so, dass ein Bereich perfekt ist und oder andersrum, alle sind perfekt und einer nicht, sondern die beeinflussen sich ja gegenseitig.
Ja.
Also von daher, wenn man da eben in der Beziehung privat schaut, dann verändert das ja meistens auch irgendwas im Beruf und so weiter. Und für mich als Moderatorin, also es ist nach wie vor, macht es mir sehr viel Spaß, aber auch da natürlich, also die Frage ist gerechtfertigt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin immer sozusagen für andere da und sag so, hey, das ist eine coole Firma und die machen das und das und die haben ein neues Produkt rausgebracht und so weiter. Und habe dann vor 2 Jahren, 2022, angefangen, Rhetorik-Coachings zu geben und eben auch das Buch, also das habe ich ja 20 angefangen zu schreiben und 21 kam es raus, 22 nochmal überarbeitet. Nee, 22 kam es raus und letztes Jahr nochmal überarbeitet, so rum. Also habe dann mein eigenes Buch rausgebracht und die Rhetorik-Coachings und habe dann eben auch auf Instagram angefangen oder auf Social Media generell angefangen, darüber zu erzählen. Und das war auch für mich als Moderatorin eine Überwindung, weil dann war es halt nicht so ein, ja, ach hier, Samsung und die machen da und Mediamarkt, ja, die machen. Und wenn irgendjemand gesagt hat, boah, finde ich doof, war das so, pff, ja, tangiert mich ja nicht, ist ja die Firma, ne?
Ja, ja,
und dann habe ich halt gesagt so, hey, ich kann dir was über Rhetorik erzählen. Mhm. Und Leute haben gesagt, ja, aber ich sehe das anders und finde das nicht gut. Mhm. Und das ging nochmal sehr auch in die, wie sagt man denn, in die Sichtbarkeit. Und das hat auch nochmal was mit mir gemacht. Und auf der anderen Seite auch dieses Thema Yoga. Das merke ich manchmal so ein bisschen, dass es ein riesengroßes Steckenpferd ist. Also, dass ich merke, dass mir das sehr gut tut. Und dass ich da, also gerade wenn ich natürlich so sehr in meiner Mitte bin, dass ich da manchmal merke auch, dass das so mein Spagat ist, wenn man so in dieser Draußenwelt ist und natürlich auch in dieser Instagram-Welt und alles sehr nach außen und wir haben alle das polierte Leben und es ist natürlich alles super und erfolgreich und toll, genau, toll, toll. Und wenn ich dann halt so sehr bei mir bin, dann sind wir bei dem Punkt, wie ich eingestiegen, mit dem ich bin. Ich bin und es ist vollkommen egal, was ich mache oder dass ich das mache oder wie auch immer. Und da habe ich manchmal selber auch so diesen Spagat zwischen den Welten zu wandeln.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist, aber es ist auch interessant, obwohl du immer in der Öffentlichkeit, in der Sichtbarkeit bist. Das ist eine andere Sichtbarkeit als Social Media. Ne? Das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber es ist tatsächlich ja so. Ne? Kann ich dich 100% nachvollziehen, weil da bist du als du und erzählst quasi auch deine Sichtweisen und so weiter. Und das ist, stößt natürlich dann, wenn es auf Ablehnung stößt, dann ist es anders, muss man anders damit umgehen, als wenn du quasi tatsächlich irgendwie was anmoderierst, was dich tatsächlich nicht, ne? Ist ja nicht deine Firma, nicht dein Unternehmen, ne? Genau. Also, kann ja dir egal sein, was die da Leute über diese Firma sagen. Also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ich wollte sagen, du hast das ja auch, du bist ja auch voll in der Sichtbarkeit.
Ja. Und das ist auch wirklich dieses Erfolg haben wollen und gleichzeitig Ablehnung nicht haben wollen. Das geht halt einfach nicht zusammen. Ja, das kannst dich drehen oder wenden, wie du möchtest. Das ist einfach utopisch. Man muss sich wirklich damit im Klaren sein, dass es Menschen geben wird, die dich ablehnen, die dich kritisieren, die dich auslachen, die damit nicht klarkommen, was du machst. Und da irgendwie so klar drüber zu stehen, ist wirklich, je nachdem, welchen Charakter man natürlich auch hat, ne? Also wie man grundsätzlich auch so tickt, wenn man so eher sensibler ist, eher vieles zu Herzen nimmt. Es ist erstmal wirklich eine Reise, sich da auch stärker zu machen. Ne? Und gleichzeitig macht es ja auch Spaß, weil ich merke zum Beispiel, wie ich mich wirklich auch darin entwickle, auch in meine Emotionen besser im Schach zu halten, besser zu kontrollieren, gerade bei sowas nicht gleich so, ich bin ja eher dann so, so armenisches Blut kommt dann
durch. Temperament.
Genau, wenn da was steht und ich denke so, hä, warte mal.
Was bist du denn? Guck dich mal an.
Genau, so lustig. Und mein Mann ist so anders, ne? Und also ich merke dann wirklich mittlerweile, wie ich gelernt habe, auch mit meinem Temperament auch in dem Moment gut umzugehen. Und dass es mir besser tut. Und das ist insgesamt, also für meine Energie, ja, weil es kostet ja viel Energie, dagegen irgendwie anzukämpfen, sich zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Das ist ja so ein sinnloser Kampf irgendwie. Und daher. Es ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, die man da durchmacht.
Absolut. Und du gibst den Leuten auch Macht so über dich. Ja, ne? Also die sitzen da in ihrem Kämmerlein manchmal. Also ich meine, es gibt wirklich böse Kommentare, aber mitunter kann man sich auch wirklich denken, ja, die Leute denken sich dabei einfach nichts. Ne?
Ja,
und dann gibt man denen so viel Macht über das eigene Leben.
Ja, genau. Und genau, wenn man das eben den Fokus auf was ganz anderes legt und nicht auf diese schlechten Kommentare. Ich war gerade ganz, ganz lustig, hatte nämlich ein Business Insider Interview gehabt und ich habe so viel preisgegeben, dass die
Stimmt, das habe
Journalistin,
ich sogar gelesen. Ja.
genau, dass die Journalistin gesagt hat, hier, wir müssen das in zwei Interviews aufteilen, ne? So einmal Börse, einmal Immobilien. Und das Immobilieninterview kam jetzt raus und ich habe gar nicht auf deren Seite geguckt tatsächlich. Komischerweise, ich habe das natürlich zugeschickt bekommen und so, aber ich habe nicht auf Instagram Business Insider Seite geguckt. Und eine Kundin von mir hat es mir aber verlinkt. Und ich bin einfach vorgestern oder so reingegangen, habe mir das einfach angeguckt und dachte, oh, keine Ahnung, über 2000 Likes und 30 Kommentare und habe dann, oder 40 Kommentare, weiß ich nicht genau, bin dann rein und von diesen 30 Kommentaren waren irgendwie 28 schlecht, also wirklich negativ so und zwei, die gesagt haben, super, wow, toll, mega, Respekt und 28, die das hinterfragt haben. Ne? Ja, Geschichte aus dem Paulanergarten. Einer hat sich wirklich Zeit genommen und hat so einen riesen Text geschrieben, warum das alles nicht stimmen kann und funktionieren kann, wo ich mir denke, was für Energie er da
Ja,
reingesteckt
ja, 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 so einen
hat,
Absatz
ne?
jetzt zu
Wirklich,
schreiben, ne?
wirklich. Und dann hat ein anderer das kommentiert, also so pro Emilia so ungefähr, ist doch. Und keiner wollte das irgendwie widerlegen. Ich kenne den nicht, keine Ahnung. Und daraufhin hat der andere wiederum wieder so einen Text. Und ich
Oh,
so,
wowie.
krass. Und ich war so kurz davor, ich war so kurz davor, ich habe schon wieder gemerkt, ich bin kurz davor, da was reinzuschreiben. Dann dachte ich war ja bei Tony Robbins, das war das Wochenende, wo ich dachte, nein, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, das ziehst du in dein Leben rein. Und wenn du dich jetzt wieder Aufmerksamkeit auf diese negative Stimmung hier lenkst und die Menschen sind so, wie sie sind, du kannst sie mit deinem Kommentar 0,0 ändern. Du musst auch keinen überzeugen. Wenn du selber weißt, dass es wahr ist und dass es stimmt, wen willst du hier, warum? Ja, tut mir einfach für die Leute dann leid, weil die. Und das war mir nochmal so bewusst geworden, wie viele Menschen einfach anstatt zu fragen, wie kann es gehen, ja,
Ja,
eher darauf
das stimmt.
konzentrieren und sagen, es geht nicht, weil. Und
Das finde ich in Deutschland, also danke, dass du das teilst, weil das ist wirklich, ja, krass, dass sie das so sagen und so öffentlich schreiben. Aber du hast gerade die richtige Frage gestellt, nämlich, wie kann es gehen? Und das finde ich in Deutschland leider ist so eine Neidgesellschaft im Großen und Ganzen, sagen wir mal im Schnitt. Und ich weiß noch, als ich 2015 habe ich meine erste Immobilie gekauft oder beziehungsweise vorher noch in einem Konglomerat in der GbR mit anderen Menschen zusammen, aber 2015 die eigene. Und ich weiß noch, wie viele Menschen mir davon abgeraten haben. Ich habe es ja aber vorher schon gemacht mit anderen Menschen zusammen, mit dem Sicherheitsgurt sozusagen, und ich wusste ja, dass es funktioniert. Und dann gibt es ja auch diesen Spruch, ne, so nach dem Motto, frag Leute, die es gemacht haben, und lass dich nicht von Leuten beraten, die es nicht gemacht haben. Und wie viele Leute mir halt auch gesagt haben, dass es nicht funktionieren wird und auch, dass meine Selbstständigkeit als Moderatorin nicht funktionieren wird. Und für mich ist das aber meistens dann so dieses, doch, ich beweise es dir.
Voll gut, voll die richtige und gute Einstellung. Und kommen wir mal zu deinen Investments. Also das finde ich ja auch hochspannend. Du bist ja wirklich diversifiziert investiert. Du hast Immobilien, du hast von Aktien gesprochen, vor allem Aktien, die du ja recht früh schon hattest, ja. Also Krypto hast du, glaube ich, auch, ne? Wie bist du da reingetan? Also wer hat dir gesagt, Janine, du musst investieren. Dein Geld muss investieren. Kommst du aus einer Investorinnenfamilie?
Also Investoren ist jetzt vielleicht ein großes Wort, Investorenfamilie, aber tatsächlich ist es so, dass mein Papa selbstständig ist, also der ist Arzt, aber trotzdem ist er ja Freiberufler, selbstständig. Mama hat auch immer selbstständig gearbeitet und mein Bruder auch. Deswegen war das für mich so ein Ding, dass ich wusste, für mich war der erste Amtsgang, als ich 18 geworden bin, also bei uns, ich komme vom Dorf, da ist man zum Stadthaus gegangen, also so da, wo halt das Amt drin ist, und bin dann kurz nach meinem 18. Geburtstag hingestiefelt und habe gesagt, so, hier, ich will jetzt einen Gewerbeschein, ich mache mich selbstständig. Das war meine Amtshandlung, als ich 18 geworden bin.
Richtig schön.
Unsere Eltern haben das wirklich sehr früh gemacht. Also Papa musste sich ja auch immer mit diesen Sachen beschäftigen, ne? Es gibt keine Rente und was mache ich und so weiter. Und das Erste war eigentlich, dass unsere Eltern, ich glaube, da war ich siebte, achte Klasse, also so irgendwie 12, 13, 14, aber ich meine, es war so um 12, 13 rum. Und wir haben Taschengeld bekommen. ich weiß nicht mehr, wie viel es am Anfang war, aber ich glaube, am Ende waren das so 50 Euro und davon durfte ich quasi 27,50 Euro ausgeben und dann 22,50 Euro am Ende des Monats zurückzahlen. Und wenn ich das zurückgezahlt habe, dann hat Mama diesen Betrag oder meine Eltern dann diesen Betrag verdoppelt und haben das auf ein Konto gezahlt, auch mit irgendwie, mit, ich weiß nicht, ob das weiß ich nicht mehr, ob das Festgeld war oder ob das auch schon Aktien waren, aber dass das halt, dass ich da nicht mehr rankomme. Und ich dachte damals, wie dumm ist das denn? Warum legen die das denn nicht einfach für mich an und zahlen mir einfach nur die 27,50 Euro? Aber es ging natürlich darum, dass ich das ganze Geld hatte und dass ich entscheiden durfte, gibst du das aus für Spaß mit Freunden und dies, das oder schaffst du es, das zur Seite zu packen. Und es war an manchen Monaten war es mal so ein bisschen eng. Da musste ich so bei meinem Bruder so, kannst du mir mal 2 Euro leihen? Und ich gebe dir das dann nächste Woche zurück. Das war echt cool. Also ich habe das damals, habe ich es gar nicht erst mal verstanden. Ich habe das erst dann, also als ich älter wurde, habe ich das dann verstanden, das System dahinter. Und als ich 18 geworden bin, haben sie das dann auch ausgezahlt. Dann konnte ich sofort meine Fahrschule davon bezahlen und sogar auch die ersten Möbel damals in der ersten Hamburger Wohnung. Und so bin ich halt da schnell dazugekommen. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwie so einen Kindersparplan, irgendwie auch so, dass man dann mit Aktien in Berührung kam. Also ich hatte dann auch irgendwie mit 18 schon so ein kleines Portfolio, das zum einen. Und dann irgendwie, und ich wusste halt immer, wenn ich selbstständig bin, muss ich was machen, weil ich ja keine Rente bekomme. Und dann irgendwie mit Anfang 20 hatte ich eben mit meinem Bruder und mit noch 2 anderen Leuten und ich, wir hatten eine Limited gegründet und haben darüber dann Immobilien gekauft, über Zwangsversteigerungen und haben halt am Anfang 100% alle selbst quasi investiert oder unser 100% eigenes Geld genommen, bis dann irgendjemand gesagt hat, nee, nehmt doch Kredite dafür. Das ist mit einer Limited und deutschen Banken ist das so eine Geschichte, hat aber funktioniert von den Krediten und dann kam ja irgendwann der Brexit und dann war halt auch so eine Geschichte, ja, was wird denn aus einer Limited, wird das automatisch eine GmbH oder dann haben wir uns da auf eine GbR beschlossen, das halt rauszumachen. Hat natürlich auch immer alles seine Vor- und Nachteile, weil GbR hast du natürlich die 100%ige Haftung, auch wenn die nur, in meinem Fall sind es glaube ich irgendwie so 20% der Anteile gehören und dadurch habe ich eben gelernt, dass es funktioniert mit den Immobilien und habe dann gesagt so, hey, ich glaube aber der Hebel ist ja viel höher, wenn ich mir selber meine Immobilien kaufe und habe dann eben mit 2015 die erste gekauft und habe dann 2017 nochmal nachgekauft.
Ah, da bist du ja fast aus der 10-Jahres-Frist mit der ersten.
So sieht das aus.
Hast du den Champagner schon kalt gestellt?
Nee, aber ich habe jetzt im Sommer tatsächlich schon die erste Besichtigung gehabt, sodass wir das jetzt so langsam ausrollen, dass das dann losgehen kann.
Mega. Ja. Wo hast du deine Immobilie?
Also ich komme ursprünglich aus Sachsen und wohne ja in Hamburg und deswegen habe ich mich eben dann, also ich habe viel recherchiert damals und habe mich dann dazu entschlossen, sehr bewusst entschlossen, in Leipzig zu investieren. Und das ist halt so witzig, weil wenn ich das heute jemandem sage, sagen alle, oh mein Gott, Leipzig, hey, voll cool und hip und dies, das und so. Und als ich 2015 in Leipzig gekauft habe, waren alle so, okay, Leipzig ist Ostdeutschland, ja, und ich habe das aber damals schon recherchiert, auch in verschiedenen Statistiken, dass Leipzig mit einer der schnellst wachsenden Städte ist, also angesichts der Einwohner. Ich glaube, es waren damals noch 500 oder 550.000, jetzt sind es, glaube ich, 600.000 oder irgendwie so Einwohner. Also die Stadt wächst, wird immer größer, sie hat eine tolle Uni, da ist Amazon, da ist ein Porsche-Werk, irgendwas habe ich noch vergessen, Siemens oder so. Also es sind viele Werke auch von großen Firmen, BMW ist da auch und so. Dresden war mir damals schon, also ich finde Dresden architektonisch schöner, aber Dresden war mir auch schon ein bisschen zu teuer. Da waren die Preise in Leipzig noch wesentlich geringer und Hamburg und München und Frankfurt und so, das sind natürlich die Klassiker, aber da sind natürlich die Preise viel, viel höher. Und in Leipzig konntest du knapp noch Wohnungen kaufen, wo du sagen konntest, wenn du da einen guten Kredit hast, bist du nach 13 Jahren durch.
Ne? Cool. Und hat sich die quasi bis jetzt, also warst du Cashflow neutral oder positiv oder musstest du dazu schießen jetzt die Zeit über?
Ja, ganz, ganz interessante Frage. Also am Anfang war es tatsächlich so, 2015, das heißt, das war ja mein Steuerbescheid von, wenn überhaupt von 14, vielleicht sogar der Steuerbescheid noch von 2013, ne? Dann war ich ja wirklich noch am Anfang der Selbstständigkeit, dementsprechend war da noch nicht so viel Geld da und da haben die Banken schon so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht und so. Und da war es am Anfang tatsächlich so, dass ich sogar noch Geld zusteuern musste, 30 Euro im Monat. Aber ich habe es halt trotzdem so gesehen, dass ich gesagt habe, hey, es ist mein Invest und dies und das. Ja. Und dadurch, dass ich dann aber auch mehr Immobilien noch später nachgekauft habe zu besseren Konditionen und dann ja auch in Leipzig natürlich die Mieten gestiegen sind, ist es sogar jetzt schon so, auch dass ich einen kleinen, aber feinen Cashflow habe.
Ah, sehr cool, sehr schön. Mega. Also das heißt, du hast dich vorher informiert, und das ist so witzig, ne? Dieses antizyklische Kaufen, ne? Also wo alle sagen, nee.
Ja, ja, genau. Weißt,
aber schon, doch, in 10 Jahren. Also dieses langfristige Denken auch, ne? Sich die Mühe zu machen, sich zu informieren, recherchieren, dann sich zu trauen, obwohl die alle sagen, nee. Und du jetzt letzten Endes wenig Erfahrung mit Immobilien hattest, ja? Mhm. Also trotzdem zu sagen, doch, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist ein richtiges Invest, das ist natürlich wirklich cool, das zu tun. Und die 10 Jahre sind dann ja, man denkt so, oh ja, 10 Jahre, 15 Jahre, aber die kommen ja schneller, als man es sich wünscht tatsächlich, ne? Wie schnell wirklich die letzten 10 Jahre und die nächsten 10 Jahre werden ja genauso schnell vorbeigehen. Deswegen super cool, das hast du für dich also verstanden. Also investieren in Immobilien, in Aktien und bist da breit diversifiziert unterwegs. Was für, also hast du schon einschätzen lassen, die Wohnung? Um wie viel ist es quasi an Wert prozentual gestiegen?
Ich habe die nicht schätzen lassen, aber ich schaue selber immer so bei Immobilien-Scout und schaue halt da tatsächlich so einfach bei der Straße, ne? Wo ist das? Man muss tatsächlich sagen, also Leipzig hat sich einerseits super positiv entwickelt, jetzt natürlich durch die aktuelle Situation, durch diverse Krisen und Zinsen, die gestiegen sind, sind auch da die Preise ein bisschen gefallen, aber natürlich trotzdem über diese 10 Jahre mega gestiegen. Also ich glaube, das sind so mal 2,5 ungefähr. Also es ist schon ordentlich.
Sehr cool. Und ich meine, so megamäßig viel krassen Aufwand hattest du ja jetzt nicht. Ab und zu mal irgendwie mit Mietern Kontakt, aber es ist ja nicht so, dass es, weiß ich nicht, 10 Stunden pro Woche bei dir eingenommen hat über 10 Jahre,
nee,
oder?
Nee, also 10 Stunden nicht. Wobei ich aber sagen muss, also es ist so und so, ne? Ich habe so ein paar alte Pärchen drin und die sind immer ganz lieb und nett und da passiert nicht viel und so, aber ich habe schon auch alles mit dabei gehabt, ne? Also ich habe da auch Hartz-IV-Empfänger, wobei ich da gar nicht sagen will, dass das was Negatives ist, sondern da kommt das Geld ja vom Amt, aber wenn es dann mal irgendwie um Nachzahlungen geht, das ist dann schon krass, wenn sie dann sagen, ey, die 500 Euro können wir nicht stemmen und die müssen wir jetzt durch 10 teilen und dann denkst du dir, es ist dann einfach auch krass, wenn du das halt siehst und hörst, denkst du so, okay, krass. Und dann hatte ich einmal ein Messi in der Wohnung und dann halt auch diese Entscheidung, ne, machst du die Wohnung jetzt so ein bisschen neu oder machst du sie einmal komplett neu? Und da natürlich auch immer das Geld irgendwie zu haben oder auch in der Corona-Situation, als es dann auch von Seiten des Staates hieß, wenn Mieter ihre Mieten nicht zahlen können, dann müssen sie das nicht. Und da dann eben auch immer auf der Seite zu sein, dass du sagst, okay, Deutschland ist einfach sehr mieterfreundlich und du hast da wenige Rechte und wenn du dann aber halt nur eine Wohnung hast, weil du angefangen hast und das sind dann halt deine 100% und dann hast du irgendwie Mietausfälle und so weiter und so fort, das ist dann schon krass. Also klar, ich meine, ne, je mehr Wohnungen du hast, das ist ja bei euch auch so, ihr habt ja ein sehr großes Portfolio, einerseits senkst du das Risiko in Gänze, andererseits die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich irgendwo irgendwas passiert in einer Wohnung, die wird natürlich höher. Also von dem her, über die 10 Jahre war da recht wenig, aber es ist natürlich trotzdem immer mal irgendwas.
Ja, ja, also so ganz passiv,
aktives
Investment
richtig,
ist es nicht.
Richtig.
Ne? Und ich kann dich da 100% verstehen. Vor allem bei uns ist es ja so, man denkt so, es ist wirklich wie verhext. Ne? Es ist wie so eine, als ob sich alle abgesprochen haben.
Ja, genau.
Entweder ist es Ruhe, so ein halbes Jahr ist Ruhe, alle sind happy, alles ist gut. Und dann kommt so, wo du denkst, was ist jetzt hier los? Es nervt, es ist der Wurm drin. Jeder meldet sich plötzlich und irgendwer hat irgendwas, ne?
Ja.
So, jetzt kehrt, ich muss mal hier auf Holz klopfen, jetzt kehrt gerade bei uns wieder ein bisschen Ruhe ein. Ja. Wir hatten echt so eine, ich würde sagen, fast ein Dreivierteljahr so ein Wurm drin, wo ich schon gedacht habe, boah, so langsam nervt es wirklich, ja? Also wann hört das hier jetzt endlich mal auf? Und dann gibt's natürlich auch solche Momente, ja? Und dann, aber das durchzustehen, da durchzuhalten, einfach die Zähne zusammenbeißen und sagen, das gehört halt zum Investment dazu, ja? Also dieses, das ist nicht nur Geld, sondern auch Risikobereitschaft, auch Mut und auch Zeit und auch Nerven, ja, investieren, um dann aber langfristig von diesem Profit zu profitieren und
Ja.
sich mit dieser Wertsteigerung dann eben die Zeit wieder zurückzugewinnen. Ne? Was wollen wir
Genau.
denn damit mit diesem Gewinn und mit dem Geld? Eben die Zeit, genau, dass du eben noch mehr mit dem Camper rumreisen kannst und dein Leben genießen kannst in vollen Zügen. Voll cool. Was ist denn dein Zielfoto für die nächsten 10 Jahre? Hast du irgendwie so, wo du denkst, da sehe ich mich?
Das ist eine gute Frage. Also, was ich eben sehr mag, ist das Thema Yoga und da irgendwie Retreats im Ausland zu geben, das fände ich sehr, sehr schön. Es ist irgendwo auch so immer dieses Thema so, Yoga-Studio fände ich irgendwie cool. Aber da sehe ich will das gar nicht zu negativ sehen, aber da sehe ich, glaube ich, auch als Investorin oder Unternehmerin sehe ich da tatsächlich zu viele Baustellen. Dieses entweder du kaufst oder du mietest, aber du hast natürlich deine eigene Manpower und du kannst dich halt auch nicht hinstellen und irgendwie 30 Stunden pro Woche geben, ne? Das kannst du ja gar nicht von der Energie leisten. Also musst du die Stunden runternehmen oder du holst dir halt Personal, dann hast du diese Personalfrage. Gerade beim Yoga brauchst du jemanden, der den Spirit trägt und so. Also das sind noch so ein paar Baustellen, wo ich mir denke, vielleicht bin ich da eben unabhängiger, wenn ich sage, ich mache ein cooles Retreat, das ist eine coole Location. Das ist dann für die Zeit und so fertig.
Ich bin dabei, Janine.
Du bist dabei. Schön
Meine
im Ausland, im Warmen.
Freundin und ich, wir waren zusammen jetzt im Mai in Florida, haben und meine Tochter, die war nämlich ein Jahr dort und wir haben sie zusammen
Oh,
abgeholt,
schön.
quasi, sie ist die Patentante. Und wir haben diese Woche so genossen. Ich habe gesagt, Alex, pass auf, wir werden ein Retreat zusammen machen, ein Yoga-Retreat. Und seitdem, seit Mai, schreiben wir uns, sie hat mich
Cool.
beauftragt und siehst du, das ist vielleicht jetzt ein Zeichen.
Das
Also
ist ein
wenn du was
Zeichen.
organisiert hast,
Ja,
schreib mich an, ich bin dabei, auf
genau.
jeden
Ja.
Fall. Mega cool. Ich habe nämlich mache nämlich kein Yoga. Würde aber mich gerne wirklich so, weil ich immer so, ich, weißt du, so eigene Glaubenssätze, ich bin nicht ruhig genug, ich bin so immer so hibbelig und so aufgedreht, ich kann mich gar nicht so richtig fallen lassen und so. Und ich glaube, genau das brauche
Das
ich. Und
genau, das
genau
ist ja
das.
dann genau das Richtige. Nee,
Genau.
also eben wirklich, ich meine das jetzt ernst. Also dass man da, weil es ist auch ganz oft so im Beruf, und du bist ja auch so eine Powerfrau, dass wir ja, und das machen eigentlich alle Menschen, ne, dass wir im Beruf so bam und zack, und wir haben Zeitdruck und Power und dies, das. Und was oft passiert, also, oder andersrum, das Wort Yoga, weißt du, was das Wort Yoga bedeutet? Das bedeutet Einheit. Und das ist die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und wir, die meisten Menschen von uns, wir haben alle auf der Arbeit sehr viel Spannung, 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 Spannung. Und was die meisten Menschen machen, ist, dass sie dann Sport machen, was ja prinzipiell erstmal gut ist, weil wir ja auch nicht mehr so viel laufen, wie, ne? Wir waren ja früher Nomaden, wir laufen ja nicht, wir sitzen ja meistens die ganze Zeit, sitzen ist das neue Rauchen.
Das ist ein guter Spruch.
Ja, aber das Problem ist, dass die meisten sich dann auch wieder eine Sportart aussuchen, wo es wieder um Wettbewerb geht, um Gewinnen, um Zeit. Und ich
Power,
sehe Leute
ne?
irgendwie durch den Wald joggen oder wo auch immer, gucken da auf die Uhr und, oh, weiß, scheiße, ich bin hier 3 Sekunden zu langsam gelaufen und so. Und du denkst dir, okay. Also wenn du nicht gerade Profisportler bist, ne? Und da halt in die Entspannung zu kommen und auch in die aktive Entspannung zu kommen. Und das kann ich persönlich durch Yoga sehr gut oder eben durch andere Sachen, ne? Meditation, autogenes Training. Also von daher kann ich das jedem und jeder empfehlen.
Mega. Also dein Zielfoto ist irgendwie so Retreats zu geben, auch im Ausland und das so ein bisschen größer aufzurollen und gleichzeitig Moderatorin bleiben. Also
Ich, ja, also als Moderatorin, das ist ganz witzig. Ich habe ja nun mit Anfang 20 angefangen zu moderieren, und damals, muss man wirklich sagen, war das ungefähr noch so, dass ich dachte, mit 30 wird meine Karriere vorbei sein. Weil es noch so wirklich dieses Klassische war, dieser Stereotyp, dem ich ja vielleicht auch ein Stück weit entspreche, klassische Frau, schön, schlank, jung. Punkt. So. Und heute hat sich das natürlich total gewandelt, dass du hattest damals auch ältere Moderatoren, aber sehr viel weniger, ne? Und du hast halt eben heute ältere Moderatoren, du hast alle Kulturen vertreten und kurze Haare und bunte und was weiß ich nicht, oder tätowierte Menschen und so weiter. Also alle möchte ich mit einbeziehen. Und von dem her würde ich sagen, da sind noch sehr viele gute Jahre dabei. Also dass ich das bestimmt irgendwie bis Mitte 40, 50 oder so machen kann. Vielleicht auch darüber hinaus oder so. Manchmal ist vielleicht auch die Frage, Will man das dann noch? Also das ist schon auch manchmal dieses so, dass ich sage, hey, ich mache das auf einem sehr guten und hohen Level. Aber das ist natürlich auch sehr viel Vorbereitung und auch sehr viel Druck, den ich erfahre von Kundenseite, den ich mir sicherlich auch selber mache, aber sehr viel Druck. Ich bin sehr viel am Reisen, auch in Deutschland und so. Und dass man da manche Dinge so ein bisschen halt anders strukturiert und sich da vielleicht an bestimmten Sachen auch rausnimmt und das eben so gestaltet, noch besser gestaltet, dass es noch besser zum Leben passt. Aber weitermachen auf jeden Fall.
Cool. Gibt es ein Event, ein Kongress, eine Messe, irgendwas, wo du dir sagst, das ist mein absoluter Traum, das zu moderieren oder da zu stehen? Es scheint jetzt ganz weit weg noch und ich visualisiere mir das immer wieder, dass ich da eines Tages stehe. Gibt es ein Event?
Also früher war es natürlich viel TV, wäre immer noch, wenn sich das natürlich ergeben würde. Dann, was du eben erwähnt hast, also finde ich wirklich sehr, sehr cool, dass du das machst, die Greater Bühne. Das ist natürlich auch nochmal so, wo man sagt, okay, nice, da als Moderatorin zu stehen. Oder auch auf der OMR, ne? Ich bin ja nun in Hamburg, Online-Marketing-Rockstars. Und persönlich, mein absolutes Highlight wäre, einmal auf dem Semperopernball in Dresden zu sein. Ich weiß natürlich, dass die auch immer bekannte Moderatoren nehmen und dass das viele Jahre zum Beispiel Sylvie Mais moderiert hat oder ich meine auch Linda Servakis hat das moderiert. Aber wer weiß, also das wäre so mein Träumchen.
Cool, schön. Wow, ich bin total begeistert von dir, wie du, ja,
auch es von ist dir.
Ja, es ist einfach schön zu hören, wie du durch dein Leben gehst, einfach alles, was dir das Leben bietet, irgendwie auch mit offenen Armen empfängst und annimmst und deine Challenges selbstverständlich auch hast, deine Fragen und dunkelste Momente, wie jeder von uns und da weitermachst und bist das beste Beispiel, wie sich das Leben auch wirklich aus Herausforderungen, wie daraus neue Schöpferkraft entstehen kann. Und ich mag das, dieses Vielseitige, dass du nicht sagst, ich bin Moderatorin und fertig, meine Schotten sind nur jetzt dicht und ich bin nur Moderatorin, dieses ich bin, ne? Du sagst, also finde ich cool, dass du investierst und breiter auch diversifiziert bist. Yoga, ja, was ganz anderes wiederum, ne? Und dadurch auch auslebst und ausprobierst, also mega cool, sehr, sehr schön. Ein Buch geschrieben hast, ich muss mal gleich mal nach deinem Buch bei Amazon gibt's wahrscheinlich zu kaufen.
Ja, richtig.
Ne? Ah,
richtig.
Sehr, sehr cool.
Ich schicke dir mal einen Link.
Sehr schön, ja. Ich bin total beseelt von unserem Gespräch. Hast du noch vielleicht die letzten paar Worte an meine Zuhörerin, die gerade so vielleicht im Auto sitzt oder kocht und sich das so anhört und denkt, wow, cool, was die Janine da alles geschafft hat in ihrem Leben, wie cool, wie kraftvoll sie wirkt, wie sie da steht. Weiß nicht, mir kann das wahrscheinlich nicht gelingen, ich bin nicht so talentiert und, und. Was würdest du den Frauen oder der Frau, die gerade zuhört, so mit auf den Weg geben?
Ich habe damals ganz am Anfang meiner Karriere ein Zitat gelesen von Dale Carnegie und der hat gesagt, ob eine Sache gelingt oder nicht, erfährst du erst, wenn du sie ausprobierst, beziehungsweise ob du mit einer Sache erfolgreich sein wirst, weißt du erst in 20 Jahren. Und das war für mich damals so ein Ding, auch als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit und eben auch nicht wusste, wo geht das hin und funktioniert das. Ich hatte auch so 2-3 Mal meine Momente, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das klappt und ob das das Richtige ist und es fühlt sich so schwer an. Oder auch, wo wirklich die Finanzen eng waren und ich mir Geld leihen musste. Und da aber zu sagen, du kannst es jetzt noch nicht sagen. Du kannst das erst nach 20 Jahren sagen.
Also das Zitat ist natürlich richtig powerful. Tatsächlich ist es so. Und das ist ja genau das, wo viele sich scheuen. Weil die wollen das Ergebnis bald. Ja. Am besten schon das wirklich nächsten Monat oder übermorgen sehen, ja? Weil dieses Ungewisse, mit diesem dieser Ungewissheit zu leben, klappt es nicht, es macht viele fertig. Und ich könnte das ergänzen und sagen, ja, es ist vielleicht lang, es erscheint erstmal lang, diese 20 Jahre. Und das Krasse ist aber diese Reise dorthin, diese Reise an sich, zu wem man auch wird, ja, also während dieser Reise, was alles passiert, das ist ja das Spannende an der ganzen Sache. Wenn du jetzt quasi deinen Start und jetzt, wo du stehst und diese Zeit dazwischen nimmst, was da alles passiert ist, welche Menschen in dein Leben reingekommen sind, was so, wie sich die Dinge dann doch irgendwie gewandelt haben oder es ist schon verrückt, oder? Das ist doch das, was im Grunde genommen dich dann auch ausmacht oder in deinem Gedächtnis ganz, ganz fest verhaftet ist und ja, unsere Erinnerungen an unser oder uns ja als Menschen auch prägt. Genau diese Zeit dazwischen, ja.
Absolut, das ist genau das, was du sagst. Also zum einen dieses so, Leute wollen gleich irgendwie die ganzen Ergebnisse sehen oder auch sie sagen so, ich traue mich jetzt nicht zu posten, ich fange erst an zu posten, wenn ich Follower habe. So,
ja.
Das funktioniert halt auch nicht, ne?
Genau,
zum Beispiel.
Ja.
Und genau wie du gesagt hast, alles, was dazwischen passiert, es gibt halt nicht die Abkürzung und das macht uns genau zu dem Menschen. Es ist eine super spannende Zeit. Und wenn ich da auch so manchmal denke, zum Beispiel eben das, was ich erzählt habe mit Olaf Scholz, das war eben auch bei mir in der Heimat. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann schlafe ich auch immer bei meinen Eltern. Die haben mein Kinderzimmer quasi umgebaut als Gästezimmer. Aber immer, wenn ich da bin, dann schlafe ich da. Und dann gehst du irgendwie auf die Bühne und bist da mit Olaf Scholz. Und dann gehst du abends so zurück in dein Kinderzimmer, was halt wirklich so fürs Gehirn so crazy ist. Und denkst dir, krass, hätte mir das damals jemand beim Abitur gesagt, dass ich das machen werde.
Ja.
Und die eine Sache, und das will ich zum Ende noch sagen, ist, es kann auch besser werden, als man es sich vorstellt.
Ja, das ist meistens tatsächlich so, weil man sich das gar nicht, also man ist ja eher so kleindenkend, ja. Also dieses, man traut sich gar nicht so, dieses groß, ne?
Ja.
Wirklich, auch wenn alle sagen, denk groß, spreng alles wirklich, ja. Hör auf dieses, nee, das ist ja unrealistisch, nee, keine Ahnung, ne? Sondern wirklich, schreib das ganz große auf, ne? Und dennoch ist man dann doch so ein bisschen, ah nee, komm, so dazwischen.
Yeah.
Und wie du schon sagst, dann kommen Dinge, wo du denkst, krass, also damit habe ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet oder gar nicht erwartet. Ja, mega. Also ja, der Weg ist das Ziel und das Ganze zu genießen und einfach wirklich auch langfristig und mutig zu sein und einfach mal auch mal zu springen und sich zu trauen, aus der Komfortzone rauskommen. Wie oft du das gemacht hast in deinem Leben, ist wahrscheinlich gar nicht mehr an beiden Händen zählbar. So. Und ja, mega, sehr cool. Es war ein tolles, inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörerin konnte sich daraus auch ein paar Impulse mit rausnehmen. Und ich freue mich, ja, auf alles, was kommt. Ich wünsche dir nur das Allerbeste für deinen weiteren Weg. Und du hast schon die erste Buchung für deinen Retreat.
Ja, sehr gut. Dankeschön.
Genau, also ich bin dabei, ne?
Ja.
Ich hoffe, du suchst dir irgendein warmes Land aus.
Ja.
Genau, dann bin ich sowieso dabei. Sehr cool. Schön, ich freue mich. Wünsche dir, liebe Zuhörerin, alles Liebe, einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Tschüss und alles Gute.
Danke
Ciao,
dir.
Dann. Tschüss. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich würde auch so gerne anfangen wollen zu investieren, mein Geld endlich für mich arbeiten zu lassen, um langfristig auch ein Vermögen aufbauen zu können, dir fehlen aber die richtigen Schritte, du weißt nicht so wirklich, wie du ins Tun kommst und die Angst hindert dich, dann melde dich doch bei mir unter www.investieredichfrei.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Ciao, bis zur nächsten Folge, deine Emilia.